Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist Susanne Fritz. Guten Morgen. Schadenersatz oder Schmerzensgeld? Auch viele evangelische Kinder und Jugendliche waren von sexueller Gewalt betroffen. Doch noch immer ist unklar, wie viel und auf welche Weise die Opfer finanzielle Hilfen bekommen. Betroffene kritisieren die Zahlungen als intransparent und ungerecht. Bewahrung der Schöpfung, was kann die Religion beim Klimaschutz leisten? Auf einem Kolloquium in Paris haben Theologen, Geistes- und Naturwissenschaftler über Klimawandel und Klimaschutz diskutiert. Und ein weiteres Thema bei uns, im Gebet für einen Verstorbenen vereint. Im Iran endet heute am 40. Todestag von General Qasem Soleimani die Trauerzeit mit einem Totengebet. Zugleich jährt sich heute die Islamische Revolution zum 41. Mal. Und damit herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Vor mehr als 10 Jahren kam der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in Deutschland ans Licht. Nach und nach gingen immer mehr Opfer an die Öffentlichkeit und erzählten ihre leidvolle Geschichte. Doch nicht nur katholische Kinder und Jugendliche waren betroffen, auch in evangelischen Heimen und Kirchgemeinden wurden über Jahrzehnte Jungen und Mädchen sexuell missbraucht. Bekannt sind der evangelischen Kirche nach eigenen Angaben 785 Fälle von Missbrauch. Seit 2012 zahlt die evangelische Kirche den Opfern sogenannte individuelle Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen. Eine einheitliche Regelung gibt es aber nicht, weshalb viele Betroffene bis heute verunsichert sind und die Zahlungen als intransparent und ungerecht bezeichnen. Thomas Glatt berichtet.
Also die 785 Fälle, in der Tat, das sind die bekannten Fälle aus allen evangelischen Landeskirchen. Was an materiellen Leistungen an diese Betroffenen geflossen ist, das wird man nicht so einfach hochrechnen können.
Sagt der Leiter des Bayerischen Landeskirchenamtes Nikolaus Blum, der auch leitender Jurist des Beauftragtenrates der EKD ist. 5.000 Euro Zahlung pro Fall sexuellen Missbrauchs sei bisher in der katholischen Kirche üblich. Die EKD aber rechne anders.
Diese Zahl 5.000 ist auch keine maßgebliche Zahl für uns. Es gibt einige Landeskirchen, die sich daran orientieren. Aber viel mehr Landeskirchen gehen eigentlich völlig unabhängig von dieser Zahl davon aus, dass den Betroffenen materielle und immaterielle Hilfe zukommen muss. Dafür sind sogenannte unabhängige Kommissionen eingerichtet. Und die Zahlen, die haben also eine sehr große Bandbreite.
In der Bayerischen Landeskirche wurden in 40 Fällen gut 600.000 Euro an Opfer gezahlt. So viel kann der bayerische Kirchenjurist sagen. Welche Summen seit 2012 in der ganzen EKD geflossen sind, bleibt unbekannt.
Ich weiß von genügend Fällen, wo Leistungen nicht oder sehr lange nicht gezahlt werden, weil man zum Beispiel versucht zu unterscheiden zwischen wo beginnt sexualisierte Gewalt und wo gibt es Überschneidungen zu psychischer Gewalt. Psychische Gewalt, auch wenn sie sexualisiert ist, wird von vielen Landeskirchen nicht anerkannt. Und mein Hauptkritikpunkt an diesen Anerkennungszahlungen ist, sie nehmen nur den momentanen und zeitnahen Bedarf in den Blick.
Sagt dagegen Kerstin Klaus, Mitglied im Betroffenenrat beim Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Sie selbst wurde als Jugendliche Opfer sexuellen Missbrauchs in ihrer evangelischen Kirche.
Es wird davon ausgegangen, jemand meldet sich, jemand hat im Moment einen Bedarf an Therapie, an Unterstützung, in welcher Form auch immer. Und dann sagt man, für diesen akuten Bedarf leisten wir Unterstützung. Das steht aber in keiner Relation zu dem, was Betroffene tatsächlich erlebt haben. Es steht in keiner Relation zu den lebenslangen Lasten, die mit den Taten einhergegangen sind, mit versäumten Ausbildungsabschlüssen, mit versäumten beruflichen Möglichkeiten, mit einem Familienleben, das nicht so funktioniert, wie es funktionieren würde, wäre man nicht durch diese Erfahrungen gegangen oder. Das heißt, es ist ein akutes Pflaster auf eine akut blutende Wunde und alles, was darunter liegt, wird nicht angeschaut.
Die Landeskirchen sprechen meist nicht von Entschädigung, sondern, wie die katholische Kirche, von Zahlungen in Anerkennung des Leids. Auch die evangelische Kirche in Hessen und Nassau sieht keine pauschalen Entschädigungen vor. Die Verfahren seien zu langwierig und juristisch kompliziert. Die Nachweispflicht liege allein bei den Betroffenen. Ein Übergriff nach Jahrzehnten lasse sich oft nicht nachweisen. Die Betroffenen gingen also leer aus. Die Nordkirche hingegen kann sich durchaus vorstellen, dass eine Anerkennungssumme gezahlt wird, deren Höhe sich an entsprechenden Schmerzensgeldtabellen orientiert. Es gehe dabei um bis zu mittlere fünfstellige Summen plus immaterielle Leistungen. Was also gilt jetzt wo genau? Nikolaus Blum vom Beauftragtenrat der EKD.
Es ist völlig richtig, es gibt Unterschiede zwischen den verschiedenen Landeskirchen und vor allen Dingen gibt es große Unterschiede in der Terminologie, die verwendet wird. Im Zusammenhang mit der EKD-Synode in Dresden im letzten November ist uns als Landeskirchen dieses Problem bewusst geworden und wir haben gesagt, wir müssen unbedingt hier zu einer vereinheitlichten Terminologie und auch vereinheitlichten Praxis kommen.
Wer wie viel genau bekommt, wollen die Kirchen aber nicht sagen. Aus Schutz für die Opfer, wie es heißt. Für das kirchliche Opfer Kerstin Klaus ist das nicht nachvollziehbar.
Transparenz verpflichtet zur Rechenschaft und Rechenschaft stärkt Betroffene, weil sie erfahren, nach was sie überhaupt fragen können. Und an solch einer Transparenz ist in meinen Augen Kirche nicht interessiert. Es ist viel besser, wenn Kirche für sich sagen kann, nein, das machen wir nie oder mehr als so und so viele Therapiestunden zahlen wir nicht oder. Und das, was ich daran massiv kritisiere, ist, dass dann gerade die Betroffenen, die es am dringendsten bräuchten, häufig am wenigsten bekommen, weil sie nämlich gar keine Kraft haben, für sich einzustehen und schon froh sind, überhaupt etwas zu bekommen.
Die Täter würden meist ungeschoren davonkommen. Ein Schadenersatz wäre aber auch für die Opfer heikel, räumt Kerstin Klaus ein.
Der Begriff Schadenersatz klingt erstmal gut, hat aber rechtliche Anteile, die schwierig sind, weil jede Form von Schadensersatz wird zum Beispiel auf Sozialleistungen angerechnet. Das heißt, Betroffene versuchen in die Kategorie Schmerzensgeld zu denken.
Das bedeutet dann aber nicht, dass sich die Opfer wie bisher mit relativ niedrigen Summen zufrieden geben müssten.
Ich glaube, es geht eher, wenn man ein Bild haben möchte, in Bereiche, wie wir sie im Medizinrecht haben. Und da sind wir bei Schmerzensgeldzahlungen und die sind dann durchaus in Teilen recht hoch. Kirche verweigert ja immer und sagt, ja, es ist doch klar, dass wir das nicht wieder gut machen können, dass eine Aufrechnung in Geld nicht möglich ist. Das klingt in meinen Ohren zynisch und es wird der Lebenslast Betroffener nicht gerecht.
Es verbietet sich einfach sozusagen, hier Preisschilder an bestimmte Untaten zu heften. Das finde ich selber als zynisch.
EKD-Jurist Nikolaus Blum lehnt Zahlungen nach Tabellen ab. Dabei müsste die Kirche im Grunde heute schon sechsstellige Summen zahlen, sagt Kerstin Klaus.
Eine Entschädigungsmöglichkeit gibt es theoretisch schon, das hat sich keiner angeschaut bisher. Für die wenigen Betroffenen, die Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz bekommen, weil sie einen Nachweis der Taten führen konnten, ergibt sich für das jeweilige Bundesland eine Möglichkeit, zivilrechtlich den Anspruch gegenüber Täter oder auch Institution geltend zu machen.
Kerstin Klaus selbst wurde die Anerkennung nach dem Opferentschädigungsgesetz zugestanden. Das Versorgungsamt Bayern habe daraufhin einen zivilrechtlichen Prozess gegen die Bayerische Landeskirche und den Täterpfarrer geführt und habe sich so einen hohen Geldbetrag von den lutherischen Christen rückerstatten lassen. Es gebe dabei keine Verjährungsfrist hinsichtlich der Tat, sondern erst ab dem Tag der Kenntnisnahme des Falls. Ab dann könne der Täter bzw. die evangelische Kirche als Täterorganisation noch 3 Jahre lang seitens des Versorgungsamtes zur Rechenschaft gezogen werden. Das sei vielen Opfern nicht bewusst und werde von den Kirchen tunlichst verschwiegen, sagt Kerstin Klaus. Solchen Verfahren müsse man sich auch stellen, bejaht Kirchenjurist Blum. Auch in der katholischen Kirche sorgt das Thema Entschädigung für Streit. Die Bischofskonferenz will, so Stefan Ackermann in der ZDF-Sendung Berlin Direkt, in den nächsten Monaten zu einer Einigung kommen. Noch ist weder klar, wie viel gezahlt werden soll, noch steht fest, ob Kirchensteuermittel herangezogen werden. Eine Arbeitsgruppe hat im Herbst vergangenen Jahres Entschädigungen in sechsstelliger Höhe empfohlen. Für die evangelische Kirche aber seien solche Summen als freiwillige Zahlungen ohne Gerichtsverfahren ausgeschlossen, sagt Kirchenjurist Nikolaus Blum.
Es geht nicht, dass wir auf Plausibilität und auf erste Anforderung Beträge in diesen Größenordnungen ausschütten können. Und die Frage, wie soll es denn nachgewiesen werden, die ist auch offen, die ist nicht beantwortet.
Wer, wann, wie viel, wie lange, von wem, was erhält? Auch 10 Jahre nach Bekanntwerden der ersten Fälle sexuellen Missbrauchs bleibt das ein großes Rätselraten für die Betroffenen. Eine große Studie über das Ausmaß sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche gibt es nicht. Die genannten 785 Fälle passierten in den 1950er Jahren und in den dann folgenden Jahrzehnten, heißt es aus der EKD-Pressestelle.
Das, was man ja sehen kann in den Zahlen, ist, dass schrittweise sehr allmählich die Zahl der im gemeindlichen Kontext Betroffenen steigt. Bis vor einer Weile war für die EKD und für die Landeskirchen ganz klar, eigentlich geht es ja nur um die Diakonie und eigentlich geht es ja nur um die Heimkinder. Und abgesehen davon haben wir im gemeindlichen Kontext kein Problem, weil unsere Pfarrer dürfen ja heiraten.
Für Kerstin Klaus ist ein Ende der Aufklärung nicht abzusehen. Auch wenn die Kirche nun Opfer aufgerufen hat, sich im neu zu bildenden EKD-Betroffenenrat zu engagieren, sei noch viel Kraftanstrengung nötig, damit Betroffene auch Vertrauen zur Täterorganisation Kirche haben könnten.
Für mich geht es schon damit los, dass im Rahmen der evangelischen Kirche viel mehr Anstrengungen unternommen werden müssen, damit Betroffene sich auf gutem Boden melden können und überhaupt sagen können, auch ich habe sexuelle Gewalt im Kontext Kirche erlebt. In meinen Augen spiegeln die Zahlen in keinerlei Hinsicht das tatsächliche Ausmaß sexueller Gewalt in der evangelischen Kirche.
Thomas Glatt berichtete über finanzielle Hilfen für Opfer sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche. Der Klimawandel betrifft uns alle, bedroht Menschen und Tiere, verändert die Welt. Unermüdlich betonen Wissenschaftler die Auswirkungen des Klimawandels und wie wichtig es ist, jetzt sofort zu handeln. Vor diesem Hintergrund hat Papst Franziskus 2015 mit der Enzyklika Laudato Si für großes Aufsehen gesorgt. Darin fordert er die Menschen zu einem anderen Umgang mit unserem Planeten und dem Leben auf. Dem Oberhaupt der katholischen Kirche geht es um die Bewahrung der Schöpfung. Ein theologisches Umdenken ist erforderlich, bei dem der Mensch stärker Verantwortung übernimmt. Mit diesem Thema haben sich jetzt auch Theologen, Geistes- und Naturwissenschaftler auf einem Kolloquium in Paris beschäftigt. Susanne Krause war für uns dabei.
In einem Saal des Collège des Bernardins stehen einige Frauen und Männer rund um einen großen Tisch. Teilnehmer des Workshops Klimakollage. Jeder hat gerade eine Karte gezogen. Die zeigen verschiedene Entwicklungsetappen des Erdklimas. Was bedeutet Carbonbrunnen, fragt eine Mitfünfzigerin. Die Antwort steht auf der Rückseite der Karte. Die Hälfte der Kohlendioxidmenge, die die Menschheit pro Jahr produziert, entweicht in die Atmosphäre. Der Rest wird von Carbonbrunnen aufgefangen, zum Beispiel vom Amazonas-Regenwald oder von den Ozeanen. Fabian Moos ist einer der Kursleiter.
Es geht darum, also innerhalb von 2,5-3 Stunden, den Bericht des IPCC, des Weltklimarats, die wesentlichen Inhalte zusammenzufassen in Atelierform. Und die Teilnehmer legen eben die Karten in die richtige Reihenfolge von Ursache nach Wirkung und versuchen herauszufinden, wie da die Bezüge sind. Es sind insgesamt 42 Karten, also schon ziemlich knackig.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eint der christliche, katholische Glauben. Kursleiter Moos ist Jesuit und studiert in Paris seit einem Jahr Theologie. Er wolle später an einem Jesuitengymnasium unterrichten und dort die Workshop-Arbeit einbringen, so Moos. Denn damit bastle er an einem neuen theologischen Konzept, das den Menschen mehr zur Verantwortung zieht beim Erhalt des irdischen Lebens. Ein theologisches Umdenken strebt auch das Kolloquium an, in dessen Rahmen der Klimakollage-Kurs stattfand. Das Motto der Tagung: Gaia und die Theologie. Mit Gaia sei nicht das Symbol von Mutter Erde gemeint, erklärt Fabian Moos.
Da geht es um dieses wissenschaftliche Konzept, dass die Erde als ja, wie so ein Organismus funktioniert als Ganzes. Und da fügt sich diese Aktivität eigentlich ganz gut ein, weil man da sieht, dass das Klimasystem Erde einfach über Jahrmillionen sich entwickelt hat und dass jetzt eben der Mensch innerhalb sehr kurzer Zeit diese Mechanismen durcheinanderwirbelt und dass das letztlich riskant ist, vor allem für den Menschen selber, sagen wir mal, und für das Leben auf der Erde auf jeden Fall. Ja.
Beim Pariser Kolloquium treffen Geistes- und Naturwissenschaftler mit Theologen zusammen. Zwei akademische Welten, die sonst kaum miteinander in Berührung kommen. Zu verdanken ist dieser Brückenschlag Bruno Latour. Er ist Soziologe, Anthropologe und Wissenschaftsphilosoph. Latour beschäftigt sich seit langem mit der Frage, warum die Menschheit angesichts der heraufziehenden Klimakatastrophe eher untätig bleibt.
Elle est ressentie sous la forme du déni, de la catastrophe.
Bei vielen löst der Gedanke an den Klimawandel eine Verweigerungshaltung aus oder Katastrophenstimmung, Ängste, ein Gefühl von Ohnmacht, insbesondere bei den Christen. Wir wollen ergründen, warum das so ist. Das hat viel zu tun mit der Historie der Kirche, die trotz der Themen wie der Auferstehung und Schöpfung vor allem Seele und Seelenheil im Blick hat. Das sei speziell der Fall seit dem 17. Jahrhundert, sagt Latour. Seit die Kirche Galileo Galilei den Prozess machte, weil er entdeckt hatte, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Damals ein ketzerischer Gedanke.
La théologie de plus en plus est devenue une théologie morale.
Seitdem hat sich die Theologie mehr und mehr mit moralischen Fragen beschäftigt. Sie hat mit den Begriffen Kosmos und Natur gebrochen. Um aber mit den künftigen Bedrohungen des Klimawandels umgehen zu können, brauche es dringend ein neues theologisches Konzept, so Latour. Davon ist auch Jesuit Fabian Moos seit dem Erscheinen der Enzyklika von Papst Franziskus überzeugt.
Was seit Laudato Si, glaube ich, nicht mehr möglich ist, ist ein Glaubensverständnis, das sozusagen rein Kopfsache ist. Also irgendwie das Leibliche, das Körperliche, das Irdische nochmal auf eine ganz andere Weise ernst nehmen in der Theologie.
Das wissenschaftliche Konzept von Gaia, also dem Gedanken, dass alles Leben auf unserem Planeten eine Art Gesamtorganismus formt, könnte den Theologen dienen, die christliche Lehre neu zu formulieren. Das Gaia-Kolloquium war der Höhepunkt einer Seminarreihe, die Philosoph Latour seit 3 Jahren auf Bitten des Katholischen Instituts in Paris organisiert, Seite an Seite mit Père Frédéric Lousseau.
Ce séminaire et ce colloque est né d'une amitié avec Bruno Latour.
Latour und mir ist bewusst, dass die Kirche sich bislang vom Klimawandel, dem Niedergang der Artenvielfalt, vom heutigen Zustand der Erde zu wenig hat berühren lassen. Ließe sich mehr auf diese Themen ein, könnte die Kirche viel gewinnen, um Predigten, Gebete, die Verkündung des Evangeliums zu erneuern.
Voilà, pour renouveler sa prédication, sa prière, son annonce de l'Évangile.
Diesbezüglich aber bleibe noch viel zu tun, so der Pariser Priester.
Et il y a à peu près 120 paroisses à Paris.
Paris zählt an die 120 Pfarrgemeinden. In weniger als 10 von ihnen haben sich Gruppen gegründet, die sich mit der Laudato Si oder einem ökologischen Umdenken beschäftigen. Wir müssen also noch 110 Pfarrgemeinden dazu bringen, die päpstliche Enzyklika zu lesen, vor allem aber beim Umweltschutz aktiv zu werden. Angesichts des heutigen Zustands unseres Planeten stelle er sich als Christ viele Fragen, gibt Fabian Moos zu und nennt eine der für ihn wichtigsten.
Was heißt Heil, also jetzt in die Zukunft gedacht? Mich befriedigt nicht eine Vorstellung, dass es zum Beispiel beim Heil, das Christus uns gebracht hat, nur um das Seelenheil der Menschen geht, dass man den Rest der Schöpfung ausklammert. Man kann auch biblisch argumentieren, dass das nicht der Fall ist, sondern dass von Anfang an auch schon diese Offenheit für die ganze Schöpfung da war. Und wie, wenn ich diese Fragen ernst nehme, werde ich mich als Christ oder Christin nochmal bewusst engagieren für dieses Heilsgeschehen Gottes.
Der Wiederaufbau einer Hoffnungstheologie soll der Menschheit helfen, den Auswirkungen des Klimawandels die Stirn zu bieten.
Religion und Klimawandel, Susanne Krause berichtete über ein Kolloquium in Paris. Anfang des Jahres hatte das amerikanische Militär auf Befehl von Donald Trump den iranischen General Qasem Soleimani mithilfe einer Drohne getötet. Seitdem sind 40 Tage vergangen. Damit geht heute die traditionelle islamische Trauerzeit im Iran um den getöteten General zu Ende. Und das Mullah-Regime hat noch einmal zu einem gemeinsamen islamischen Totengebet aufgerufen. Zugleich jährt sich die islamische Revolution im Iran zum 41. Mal. Und am 21. Februar sind Parlamentswahlen. Marion Sendker berichtet über die Instrumentalisierung eines islamischen Rituals zu politischen Zwecken.
Feiertag in der Islamischen Republik. Denn vor 41 Jahren siegte die Revolution, die zur Absetzung von Schah Mohammed Reza Pahlavi und zum Ende der Monarchie führte. In Feierstimmung sind viele Iraner aber schon lange nicht mehr. Die USA haben das Land in Grund und Boden sanktioniert und es wirtschaftlich quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Dafür macht das Volk längst die Führung in Teheran verantwortlich. Deutlich wurde das vor allem bei den bisher größten Protesten gegen die Herrschenden seit Bestehen der Republik im vergangenen November. Hunderttausende gingen auf die Straßen. Die Regierung reagierte hart und ließ laut Reuters binnen 4 Tagen mehr als 1500 Demonstrierende töten. Die Führung habe nicht zuletzt damit ihr Vertrauen verspielt, sagt Ali Fethullah Nejad vom Brookings-Institut in Doha.
Was zuletzt deutlich war nach dem Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine und dem 3 Tage langen Leugnen, dass die Iraner dafür verantwortlich sind, was wiederum zu Protesten auch gegen das Regime geführt hat.
Da trifft es sich gut, dass das Revolutionsjubiläum auf den Tag genau mit dem 40. Todestag von General Qasem Soleimani zusammenfällt. Offiziell ein iranischer Volksheld, der Anfang Januar den Angaben zufolge von einer US-Drohne im Irak getötet wurde. Es ist Tradition im volkstümlichen Islam, am 40. Tag nach dem Tod ein Trauergebet zu sprechen. Denn dann soll die Seele endgültig entschwinden, bestenfalls ins Paradies. Dass die Islamische Republik den Anlass politisch nutzt, ist keine Überraschung, sagt Raul Motika, der Leiter des Deutschen Orient-Instituts in Istanbul. Diese Strategie kenne man noch von Revolutionszeiten.
Wenn es irgendwelche Tote bei Protestdemonstrationen gegen den Schah gab, hat man diese 40 Tage genutzt, um anschließend zu mobilisieren gegen das Schah-Regime. Und dieser 40-Tage-Zyklus hat sich als eine der stärksten Mobilisationsinstrumente herausgestellt.
Auch jetzt macht die Führung in Teheran Stimmung. Es gibt zum Beispiel Plakate, auf denen für das Doppeljubiläum geworben wird. Zu sehen sind Iraner, die hinter Soleimani stehen. Sogar Frauen mit einem schlechten Hijab, also die nur leicht verschleiert sind. Für den Politologen Fethullah Nejad ist klar:
So versucht das Regime, die Tötung Soleimanis für seine Zwecke zu instrumentalisieren und durch den Appell an den iranischen Nationalismus, durchaus mit einer großen Prise Militarismus, Unterstützung für das Regime zu generieren. Ob das gelingt, ist mehr als fraglich.
Anders als vor 41 Jahren sind die Fronten heute weniger klar und weniger berechenbar. Viele Iraner weigern sich mittlerweile sogar, auf Amerika- und Israel-Flaggen zu treten und zünden stattdessen vereinzelt Bilder des Religionsführers an. Wenn heute also Iraner auf die Straße gehen, dann wahrscheinlich nicht, um die Revolution zu feiern, die ihnen bis jetzt auch nicht viel mehr gebracht hat als eine autoritäre Herrschaft der Geistlichkeit und Sanktionen ohne Ende. Die meisten Iraner würden auch nicht auf die Straße gehen, um Soleimani ihre Ehre zu erweisen, denn er ist für viele mitverantwortlich für das Dilemma im Land, sagt Motika vom Orient-Institut. Es gehe den Menschen viel mehr um die Art und Weise, wie Iran behandelt wurde, als Soleimani sichtbar und offiziell durch einen anderen Staat getötet wurde.
Das ist damit ein Dammbruch, wenn man sowas ganz offiziell macht und nicht über den Geheimdienst hintenrum. Und das wird von vielen auch rezipiert. Also einfach, wir werden angesehen als ein Land, als ein Volk, mit dem man alles machen kann.
Wenn die Menschen heute auf die Straße gehen, dann vor allem, um zu zeigen, sie sind das Volk und sie wollen endlich 41 Jahre nach Revolutionsende soziale Gerechtigkeit, Frieden und Demokratie in ihrem Land.
Marion Sendker berichtete aus dem Iran. Das war's für heute mit unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich bin Susanne Fritz. Vielen Dank für Ihr Interesse. Noch ein Hinweis auf unsere morgige Sendung. Dann hören Sie in Tag für Tag ein Streitgespräch über das apostolische Schreiben zur Amazonasynode. Darin geht es um den Zölibat. Und jetzt gleich kommt nach den Nachrichten die Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Das Thema dort, die Strahlentherapie in der individualisierten Krebstherapie.